Im ersten Teil von Babylon ist gefallen, haben wir das babylonische System identifiziert. Und wir haben gesehen, dass es das religiös-politische System ist, das endgültig unter der Führung und Leitung des Papsttums den Willen des Papsttums auf die Welt abzwingt und dass der falsche Prophet, der Protestantismus, der die Glaubenslehren von Katholizismus in sich inkorporiert hatte, eine große Rolle diesbezüglich spielen würde. Im zweiten Teil wollen wir die Agenda ein bisschen näher betrachten. In Offenbarung 13 lesen wir in Vers 4: Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprach: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Wir haben gesehen, dass das Tier ist Katholizismus und der Drache, das ist eine Religion, wo die Lehre des Satans, so wie sie im 1. Mose steht, nämlich die drei Lügen, dass dieses System endgültig den Willen auf die ganze Welt abzwingt. Und es hat eine Hilfe in Vers 12. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus. Das ist das zweite System, nämlich das System, welches vom Protestantismus überherrscht wird. Vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also die Ehre geht endgültig den Doktrinen des ersten Tieres und nicht andersrum. Papst warnt vor elitärem Denken, Grausamkeit und extremen Individualismus im Westen. Das Papsttum war schon immer gegen Individualismus und im Mittelalter hat es es ganz stark unterdrückt. Man darf nicht glauben, was das Gewissen einem einprägt. Nein, man darf auch nicht glauben, was das Wort sagt. Man muss glauben, was die katholische Kirche sagt. Also sie sucht absoluten Gehorsam ihrem Geist gegenüber. Das ist schon eine ganz interessante Aussage. Man darf keinen extremen Individualismus haben. Die wirtschaftlich am meisten weit entwickelten Länder sind Zeugen eines wachsenden Trends hin zu extremen Individualismus, der zusammen mit einer utilitaristischen Mentalität und durch die Medien noch verstärkt eine Globalisierung der Gleichgültigkeit hervorruft. Also wenn man ein selbstständig denkender Mensch ist, dann passt man nach ihrem Denken nicht in das Sozialsystem rein. Franziskus sagte, Flüchtlinge sind Symbolen der Exklusion. Also wir müssen andere Gedanken auch in unserem Sozialsystem aufnehmen. Also dieses Prinzip des Gemeinwohls ist ein großer Teil der Soziallehre der katholischen Kirche. Und wir müssen ihn verstehen, wenn wir verstehen wollen, wie dieses System seine Ideologie auf die Menschen abdrücken will. Jeder hat das Recht, das sind alles katholische Quellen, jeder hat das Recht, die Bedingungen des sozialen Lebens zu genießen, die sich aus dem Streben nach dem Gemeinwohl ergeben. Die Lehre von Papst Pius XI. Gilt immer noch. Im Ergebnis muss die Verteilung der geschaffenen Güter, die heute durch den ungeheuren Gegensatz von wenigen Überreichen und einer unübersehbaren Masse von Eigentumslosen aufs Schwerste gestört wird. Also eines der Kernpunkte der sozialen Lehre der katholischen Kirche ist da eine, dass da eine Verteilung von Gütern kommen muss. Und das steht schon in einigen Enzykliken von der katholischen Kirche. Und das gehört zur sozialen Gerechtigkeit. Aufgaben der politischen Gemeinschaft, die Verantwortung für den Erwerb des Gemeinwohls, abgesehen davon, dass sie Einzelnen zufällt, obliegt auch dem Staat. Also das Gemeinwohl muss durch den Staat erzwungen werden. Aber wer sagt, was das Gemeinwohl jetzt eigentlich ist? Was ist das Gemeinwohl? Und wer identifiziert das Gemeinwohl? Das ist eine Frage, die wir uns fragen müssen. Ist es die Bibel, die sagt, was der Mensch nötig hat? Oder ist es die katholische Kirche, welche sagt, was der Mensch nötig hat? Die Einzelperson, Familie oder intermediäre Gruppen sind nicht fähig, selbst ihr eigenes Potenzial zu entwickeln, um ein wirkliches menschliches Leben zu führen. Das ist nach katholischer Lehre. Also, wir können kein menschliches Leben leben, wenn wir alleine entscheiden, wie das Leben aussehen muss. Also, wir brauchen einen größeren Geist, der uns sagt, was dazu nötig ist, um ein wirklich menschliches Leben zu leben. Wir werden ja nachher sehen, was die Definition ist von einem wirklich menschlichen Leben. Aber das ist schon sonderlich. Ich brauche also eine höhere Behörde, die mich aufklärt, auf wie ich zu leben habe. Das hört sich schon recht mittelalterlich an und ist es auch. Papst Franziskus: Das Gemeinwohl ist global geworden. Also dieses Gemeinwohl, diese Lehre der katholischen Kirche, die wir ein bisschen weiter studieren müssen, muss global angewiesen sein. Mit anderen Worten, die ganze Welt muss dieses Gemeinwohl akzeptieren. Papst Franziskus rief die Nationen auf, auf einen globalen Gemeinwohl-Donnerstag hinzuzuarbeiten, besonders um den Klimawandel, Menschenhandel und der nuklearen Bedrohung entgegenzuwirken. Also diese drei Komponente. Und der Klimawandel wird als ganz erstes genannt. In früheren Zeiten hat die katholische Kirche Gemeinwohl identifiziert, so wie es nach ihren Lehren ihr passte. Zum Beispiel in Südamerika war es eine Zeit lang Gesetz nach dem Allgemeinwohl, dass ein Protestant nicht mit einem Katholiken heiraten durfte, denn die Hochzeit und die Ehe wurde nicht anerkannt. Das war zum Gunsten des Gemeinwohls. Heute haben wir andere Kriterien. Aber was steckt dahinter? Da muss ja etwas dahinter stecken, was die Ideologie der römischen katholischen Kirche verstärkt. Also das Gemeinwohl muss global werden. Technologischen Ausdruck: ist der Nationalstaat allein nicht mehr in der Lage, das Gemeinwohl für seine Bevölkerung zu beschaffen. Ein Nationalstaat kann das nicht tun, denn es muss ja global sein. Also die ganze Welt muss unter diesem System sich fügen. Gemeinwohl ist global geworden und Nationen müssen sich zu ihrem eigenen Wohl verbinden. Also nach katholischer Lehre müssen wir eine Weltregierung bekommen. Und das soll das Gemeinwohl fördern, also eine katholische Lehre. Und was beinhaltet die? Die Einzelpersonen, Familien oder intermediäre Gruppen sind nicht fähig, wie wir gesehen haben, selbst ihr eigenes Potenzial zu entwickeln. Wir brauchen also dieses höhere Gremium, das uns erleuchtet, damit wir überhaupt wissen, wo es lang geht. Jetzt, wenn man dieses Wort Gemeinwohl betrachtet, dann hört es sich so gut an. Es hört sich an, als ob man sich wohlfühlt in dieser Gemeinschaft. Aber das ist nicht, worum es geht. Vatican Insider schreibt, Papst, quotiere, lasst uns nicht das Gemeinwohl mit Wohlstand verwechseln. Also das ist ja sonderlich. Bei seinem Treffen mit Zivilbehörden in der Kathedrale von La Paz kehrte Franziskus zu dem Thema seiner Enzyklika Laudato Si zurück. Wenn die Politik von Finanzspekulationen beherrscht wird oder wenn die Wirtschaft nur von einem technokratischen und ultilateratischen Paradigma besorgt, um die größtmögliche Produktion geleitet wird, werden wir die großen Probleme der Menschheit nicht begreifen, geschweige denn lösen. Und dann sagt er es, was ist für mich am besten, hinzu, was ist für jeden am besten? Mit anderen Worten, es geht hier nicht um die Person, die in diesem Gemeinwohl glücklich sein sollen muss, sondern das Sozialsystem. Ein gemeinsames Ziel, geteilte Weltvorstellungen und Ideen, die uns helfen, über unsere beschränkten individuellen Horizont hinaus zu blicken. Also wir brauchen ein gemeinsames Ziel, eine geteilte Weltvorstellung. Und das ist wichtig. Die katholische Kirche sagt, wir müssen alle eine gemeinsame Weltvorstellung haben. Die Bibel sagt da was anderes. Die Welt sagt, wir müssen zusammenkommen. Die Bibel sagt, trennt euch von dem Denken der Welt. Kommt aus ihr raus, mein Volk, sondert euch ab. Hier sind zwei Ideologien, die aufeinander prallen. US Catholic Faith in Real Life, was ist das Gemeinwohl? Ich möchte gerne wissen. Gemeinwohl in der Enzyklopädie Materit Magister über Christentum und sozialen Fortschritt von Papst Johannes den 23. als auch ist das folgende. Die Summe der sozialen Bedingungen, die den Menschen entweder als Gruppen oder Einzelnen erlauben, ihre Erfüllung leichter und vollständiger zu erlangen. Also als Einzelner oder als Gruppe, wenn ich mich dem füge, dann kann ich ein wirkliches menschliches Leben leben. Folglich ist der Staat notwendig, der sehr ähnlich einem Trainer handelt, um die Stimmigkeit, Einheit und Organisation der zivilen Gesellschaft zu garantieren. Ganz einfach gesagt, der Staat muss das Gemeinwohl erzwingen. Also Kirche und Staat müssen hier zusammenarbeiten nach katholischer Lehre. Jetzt kommen wir fragen die Jesuiten direkt, wie sie das sehen. Das ist Jesuit Social Research Institute. Also wie definieren sie das Gemeinwohl? Als die Summe der sozialen Bedingungen, die den Menschen entweder als Gruppen oder Einzelnen erlauben, ihre Erfüllung leichter und vollständiger zu erlangen. Sie zitieren also Papst Johannes den 23. Und dann wollen wir ein bisschen mehr Informationen bekommen. Das Gemeinwohl betrifft jede menschliche Gemeinschaft. Jede. Aber seine vollständige Ausprägung tritt in der politischen Gemeinschaft auf. Dort ist es die Rolle des Staates, das Gemeinwohl der zivilen Gesellschaft, seiner Bürger und intermediären Körperschaften zu verteidigen und zu fördern. Das ist also die Rolle des Staates. Und es gibt drei essentielle Elemente. Die gedanklichen Wurzeln des Gemeinwohls stammen aus der griechischen und römischen Philosophie. Ja, dieses Tier in Offenbarung 13 hat ja den Leib des Leoparden, also griechische Philosophie, aber die Herrschaft mit den Kronen sind die 10 Hörner und die stehen für Rom. Also sie sagen ganz eindeutig, dass diese Philosophie ist nicht eine biblische Philosophie, es ist eine griechische und römische Philosophie. Die Ideologie ist griechisch, aber die Erzwingung der Ideologie kommt vom Staat, vom römischen System. Aus dem Ziel des politischen Lebens, nämlich das Wohl der Stadt, als Aufgabe, die den Staatslenkern anvertraut wurde. Also hier arbeitet der Staat zusammen mit der Kirche. Zacharia 9 gibt uns einen interessanten Blick in, wie Gott dieses sieht. Kehrt wieder zur Festung zurück, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Also kommt zurück zu mir. Schon heute verkündige ich, dass ich dir zweifachen Ersatz geben will. Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt, und ich will deine Söhne, O Sion, erwecken gegen deine Söhne, O Griechenland, und will dich machen wie das Schwert eines Helden. Also diese beiden Gruppen prallen aufeinander. Gottes Volk ist gegen das Denken, das griechische Denken. Wir finden das Gleiche im Neuen Testament, wo wir lesen im 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, obwohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also wenn wir das in einem modernen Kontext setzen wollen, dann würden wir sagen, die Kirchen heute, sie suchen Zeichen und Wunder. Und das soll ihren Gottesdienst bestätigen. Aber die Griechen, die beruhen sich auf Philosophie. Jetzt, wie steht das denn, wenn der Mensch sich fügen muss diesem Gemeinwohl? Was passiert dann? Wie steht es dann um seine Gottesdienstfreiheit, seine religiöse Freiheit? Wird die dann auch eingeschränkt? Jetzt, wir müssen verstehen, dass die römische katholische Kirche diesen Begriff von Religionsfreiheit sehr frei gebraucht. Und wenn sie diese Worte gebrauchen, dann denkt man, dass sie vielleicht das gleiche Denken haben wie ein Protestant. Aber das ist nicht der Fall. Das gleiche Wort hat nicht unbedingt den gleichen Begriff. Kommen wir schauen mal, was die hier sagen. Erstens, es dient einen sehr praktischen Zweck. Wir Bischöfe in den USA haben einen Spruch aus der Kommunikation übernommen: frei um zu dienen. Wir hoffen, wenn den Menschen gezeigt wird, was unsere religiöse Freiheit uns zu tun erlaubt, dem Gemeinwohl zu dienen, werden sie die religiöse Freiheit respektieren. Also ich darf nur eine religiöse Freiheit haben, wenn sie dem Gemeinwohl dient. Wie soll ich denn das verstehen? Sie sagen weiter, und das ist jetzt der springende Punkt, das ist ungeheuer wichtig. Religiöse Freiheit sollte niemals in die Freiheit der Anbetung versinken, weil unsere Beziehung zu Gott über Anbetung hinausgeht. Das ist der Hammer. Also meine religiöse Freiheit gibt mir nicht das Recht, Gott anzubeten nach meinem Gewissen. Nein, es geht über dieses hinaus. Ich darf ihn nur nach ihrem System anbeten. Also ich habe keine Religionsfreiheit, um einen eigenen Entschluss zu machen. Und das war schon immer der Gedanke der katholischen Kirche. Ihre Religion, ihr Denken muss auf die ganze Welt übertragen werden. Sie ist mit nichts Minderem zufrieden. Also Fox News von 2019, Juli, sagt, warum religiöse Freiheit die dringlichste Frage ist, der unsere Welt heute gegenübersteht. Und dann schauen Sie, wie Donald Trump jetzt dabei ist, dieses Thema der Religionsfreiheit weltweit zu implementieren und zu diskutieren. Wir brauchen nicht alles zu studieren, aber dieses Thema soll weltweit gehalten werden. Faszinierend. Also, wie sollen wir das verstehen? Wenn man ein Protestant ist, dann denkt man, wunderbar, jetzt kriegen wir endlich Religionsfreiheit. Aber im katholischen Denken, nein, nur wenn es dem Gemeinwohl sich fügt, haben wir Freiheit. Und der Staat in Amerika, sagt Fox News, er hat dieses sehr grundlegende Menschenrecht priorisiert. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also die Agenda des Papsttums ist auch die Agenda des Staates. Trump empfängt Opfer religiöser Verfolgung im Weißen Haus. Und hier sehen wir, dass verschiedene Glaubenskonfessionen zu ihm kamen, aus Nordkorea, aus Iran, aus der Türkei, aus Kuba, aus Burma, aus Vietnam, Nigerien, Eritrea, Sudan und so weiter. Aber dann auch Pakistan, Neuseeland, jüdische Opfer der Verfolgung. Das muss ein Ende finden. Da darf keine Verfolgung mehr sein, wenn es dem Allgemeinwohl dient. Also was heißt das? Wir müssen alle nebeneinander leben. Wir müssen alle einander respektieren. Wir dürfen nicht mehr herabschauen auf eine Religionsgemeinschaft gegenüber einer anderen. Und das sind alles sehr gute Eigenschaften. Das sind alles gute Ideen. Aber man darf auch nicht mehr etwas sagen, was die anderen vielleicht verletzen könnte. Denn das wäre schon Hasssprache. Mit anderen, wie steht es dann mit dem Befehl in der Bibel, wo es sagt, gehe in die ganze Welt und verkündige das Evangelium und taufe sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann müsste ich ja eigentlich Informationen geben, die andere dazu bringen könnte, diese Wahrheiten anzunehmen. Das könnte, Evangelisierung könnte dann als Hasssprache angesehen werden. Und Mike Pence ist dabei betroffen, Mike Pompeo, der Vizepräsident, Mike Pence. Also in den höchsten Gremien wird dies besprochen. Jetzt, was gehört noch zum Allgemeinwohl? Das sind interessante Gedanken. Hier ist Crux Magazine, katholische Lehre lehrt auch, dass andere Dinge, außer natürlich die, welche sie definieren, so wie Klima und so weiter und Völker und die verschiedenen Dinge. Hier in Crux steht geschrieben, beim katholischen Sport geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern um das Gemeinwohl. Also wieso hat Sport etwas zu tun mit dem Gemeinwohl? Und wie ist dieses Denken über Sport auf die Welt übertragen worden? Und es wurde aufgenommen in dem Unterricht in den Schulen der Humanisten und frühen Jesuiten. Die meisten Schulen in der Welt wurden entweder durch Humanisten oder durch Kirchenschulen gegründet. Und die Jesuiten spielten natürlich eine gewaltige Rolle in der Gründung des ganzen Systems des Unterrichts. Und Sport ist ein integraler Teil davon und gehört zum Gemeinwohl. Die theologische Grundlage für die Akzeptanz von Sport und Spiel hatte mit dem Verständnis der materialistischen Welt als gut zu tun. Also in einer Welt, wo es nur geht um Geld und so weiter, ist Sport für das Gemeinwohl da, um den Menschen etwas zu bieten, um den Geist auf andere Gedanken zu bringen. Der katholische Visionar, der den Weltcup gründete. Und hier sehen wir, wie die katholische Kirche, der Jules Rimet, ein Ritter von Malta und Franzose, den World Cup, den Weltcup gründete. Und dieser Gedanke von Weltsport ist integral im katholischen Denken. Als erfolgreicher Anwalt und self-made man, ist ja interessant, ist das denn im Namen des Gemeinwohls, war er auch ein Katholik, dessen Verständnis der Gesellschaft und der Lehre des Sports darin stark von der Lehre der Kirche beeinflusst wurde. Das kommt vom Catholic Herald. Und was hat ihn besonders imponiert? Das Enzyklikum Rerum Novarum vom Papst Johannes den 23. Das ist ein Enzyklikum über wie das Sozialleben aussehen sollte. Und die Verteilung der Güter ist ein großer Teil von Rerum Novarum. Verteilung der Güter, wenn wir das mal ein bisschen näher betrachten, heißt, dass ich etwas nehme von denjenigen, die haben, und ich verteile es. Aber wir müssen verstehen, die katholische Kirche hat gesagt, das Gemeinwohl hat nichts mit Wohlstand zu tun. Also das bringt den Wohlstand der anderen nicht auf ein höheres Niveau. Im Gegenteil, es nimmt nur von denjenigen, die haben, und nimmt sie ihnen weg und verteilt es in so einer Art und Weise, dass dem Gemeinwohl gedient wird. Die Bibel nennt das Stehlen. Und die Bibel hat ein Gebot, die sagt, man darf nicht stehlen. Hier ist ein Zitat, kommt aus den Schriften von Ellen White, und hier steht geschrieben: Man kann sich sehr wohl stark auf Menschen stützen und nur leicht auf Gott. Diejenigen, die in unseren Schulen verantwortlich sind, sollten jedes Talent der Schüler in den aktiven Dienst nehmen, dass man dazu gebrauchen kann, die Schule zu helfen. Wenn das so praktiziert wird, wie es sollte, dann wird sich herausstellen, dass die Schüler kein Verlangen nach Football, Tennis und anderen Vergnügungen haben. Den Schülern soll beigebracht werden, wie sie sich nützlich machen können. Wo immer sie auch hinkommen mögen, sie sollen lernen, wie sie sich bei den anstehenden Arbeiten einbringen können. Christus sage, ich bete nicht, dass sie aus der Welt nimmt, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Nachts wurde ich Zeuge einer Zuschaustellung, die aus dem Schulgelände aufgeführt wurde. Die Schüler, die an dieser sichtbaren, grotesken Parodie teilnahmen, lebten das Denken des Feindes aus. Manche in einer sehr ungebührlichen Form. Mein Blick wurde auf die Schüler gerichtet, die Tennis und Cricket spielten. Dann wurde ich bezüglich des Charakters solcher Vergnügungen unterrichtet. Sie wurden mir als Formen des Götzendienstes gezeigt, wie die Götzen der Heiden. Ja, dieses Denken passt absolut nicht ins Gemeinwohl. Denn die Menschen müssen das Opium des Sportes trinken, damit sie nicht ihren Kummer bedenken. Aber gibt man ihnen etwas Konkretes? Macht man das Leben besser? Das ist die Frage. Auf dem Gelände fanden sich mehr als nur sichtbare Zuschauer. Satan und seine Engel waren da und hinterließen Eindrücke im Denken der Menschen. Engel Gottes, die denen dienen, die Erben der Erlösten sind, waren ebenfalls anwesend. Nicht um es gut zu heißen, sondern um es zu missbilligen. Sie waren beschämt, dass bekennende Kinder Gottes so eine Zurschaustellung abhalten. Die Kräfte des Feindes gewannen einen entschiedenen Sieg und Gott war entehrt. Der sein Leben gab, um Menschen zu verfeinern, zu veredeln und zu heiligen, war bei dem Schauspiel bekümmert. Einige der beliebsten Vergnügen wie Football oder Boxing sind zu Schulen der Brutalität geworden. Sie sind es auch. Und wenn wir die Welt heute betrachten, dann sehen wir, dass in den letzten paar Monaten etliche Boxer gestorben sind von diesem Sport. Sie entwickeln die gleichen Merkmale wie die Spiele im alten Rom. Die Liebe zum Herrschen, der Stolz auf einfache, rohe Gewalt, die unbekümmerte Missachtung des Lebens üben auf die Jugend eine furchtbar demoralisierende Macht aus, die schrecklich ist. Wenn dieses Denken, dieses biblische Denken gegenüber dem katholischen Denken steht, dann sind sie wie Tag und Nacht unterschiedlich. Wenn dieses Denken verglichen mit dem Gemeinwohl, wer wird wohl akzeptiert werden in dieser Welt? Bestimmt nicht dieses Denken. Dieses Denken passt überhaupt nicht in das Gemeinwohl. Nein, denn Sport ist zum Gott geworden. Andere athletische Spiele sind, obwohl nicht so brutal, dennoch kaum weniger abzulehnen, weil sie so übertrieben werden. Sie regen die Liebe zu Vergnügung und Spannung an, wobei sie eine Abneigung gegen nützliche Arbeit fördern, einen Hang, praktische Aufgaben und Verantwortungen zu meiden. Sie neigen dazu, den Genuss der nüchternen Realitäten des Lebens und dessen ruhige Freuden zu zerstören. Damit ist die Tür für Zerstreuung und Gesetzlosigkeit mit ihren schrecklichen Folgen geöffnet. Diese Ideologie darf nicht in der neuen Weltordnung praktiziert werden. Ihr seid Haushalter, denen Talente zum Nutzen und Segen für euch und andere anvertraut wurden. Darum, was auch immer aufgrund geheiligter christlicher Pflichtsauffassung getan wird, gibt euch dauerhafte Befriedigung. Denn alles ist zur Ehre Gottes getan. Ich kann keinen Moment im Leben Christi finden, wo er Zeit für Spiel und Vergnügung aufgewendet hat. Nirgends in der Bibel liest man von so einem Vergnügen. Nirgends. Ich konnte keinen Augenblick finden, wo er seine Jünger angeleitet hätte, sich mit Football-Vergnügen oder Faustkämpfen zu beschäftigen, um körperliche Betätigung zu haben oder mit Schauspielen. Und dabei war Christus unser Vorbild in allen Dingen. Christus, der Erlöser der Welt, gab jedem Menschen seine Aufgabe und bittete sie, handelt damit, bis ich komme. Hier ist der Katechismus der katholischen Kirche. Wir brauchen nicht den ganzen Katechismus zu studieren, aber nur um ganz sicher zu sein, dass wir hier mit authentischer katholischen Lehre zu tun haben. Die Autorität. Die menschliche Gesellschaft kann weder gut geordnet noch fruchtbar sein, wenn es in ihr niemanden gibt, der mit rechtmäßiger Autorität die Ordnung aufrechterhält und mit der notwendigen Sorgfalt auf das allgemeine Wohl bedacht ist. Es muss also erzwungen werden und es wird definiert durch die katholische Kirche. Als Autorität bezeichnet man die Eigenschaft von Personen oder Institutionen, aufgrund derer sie den Menschen Gesetze und Befehle geben und von ihnen Gehorsam erwarten können. Es muss also erzwungen werden. Jede menschliche Gemeinschaft bedarf einer Autorität, von der sie geleitet wird. Diese hat ihre Grundlage in der menschlichen Natur. Also diese Philosophie, von der Mensch, der muss selber entscheiden, was gut und nicht gut ist. Aber das Interessante ist, der Mensch darf nicht entscheiden. Nur einige Menschen, die bestimmte Kleidung anhaben und in dieser Kirche sitzen, die werden entscheiden, was richtig ist und was nicht richtig ist. Das kommt vom Katechismus der katholischen Kirche. Also was ist das Gemeinwohl? Die öffentlichen Gewalten sind verpflichtet, unveräußerlichen Grundrechte der menschlichen Person zu achten für das Gemeinwohl. Das ist eine Aufgabe des Staates. Gewiss kommt es der Autorität zu, im Namen des Gemeinwohls zwischen den verschiedenen Sonderinteressen als Schiedsrichtern zu walten. Alter, der Staat muss sagen, das gilt nicht. Aber was von meiner Religionsfreiheit dann? Darf ich dann Gott dienen nach meinem Gewissen? Ja, nur wenn es in Allgemeinwohl hineinpasst. Zum Gemeinwohl gehört schließlich der Friede. Das heißt die Dauerhaftigkeit und Sicherheit einer gerechten Ordnung. Und wenn du evangelisieren möchtest, und das könnte als Hasssprache empfunden werden durch andere, weil man behauptet, meine Religion ist besser als deine Religion oder meine Religion hat mehr Hand und Fuß als deine Religion. Das, hat die katholische Kirche gesagt, muss für immer verschwinden. Na, dann kann der Auftrag Christi nicht mehr durchgeführt werden. Jede menschliche Gemeinschaft besitzt ein Gemeinwohl. Es ist absolut. Setzt ein weltweites Gemeinwohl voraus. Also genau, was wir gelesen haben in den katholischen Zeitschriften, sehen wir hier auch im Katechismus der katholischen Kirche. Und wir brauchen es nicht alles lesen, wir können es nur so überfliegen, denn ich will nur zeigen, dass es wahrhaftig katholische Lehre ist. Es steht im Katechismus. Also ihrem Platz und ihrer Rolle entsprechend sollen alle an der Förderung des Gemeinwohls mitwirken. Ich habe keine Wahl, ich muss. Aber was, wenn das Gemeinwohl, so wie Sie es identifizieren, für mich nicht im Anspruch kommt? Weil es für mich Heidnis ist, weil es für mich Götzendienst ist, weil es für mich Mutter Erde Verehrung ist, weil es für mich ein Sportgott Verehrung ist. Muss ich daran teilnehmen, des Gemeinwohls wegen? Oder darf ich mich zurückziehen und nichts darüber sagen? Darf ich Menschen warnen, dass sie auf dem verkehrten Weg sind? Oder ist das auch wieder dem Gemeinwohl? So, wir brauchen nicht alles lesen, was die katholische Kirche hier behauptet. Wir haben es schon gesagt, ich zeige es nur in dem Katechismus und wir überfliegen es, damit wir alle verstehen, dass dies römisch-katholische Lehre ist. Um jetzt ganz sicher zu sein, wie Sie es sehen und wie Sie Jesus Christus dann in dieses Gemeinwohl hineinzwingen wollen, obwohl er selber gesagt hat, dass es Götzendienst ist. fragen wir den Jesuiten Paul Netter, um uns zu zeigen, wie er das sieht. Er schreibt: Für Jesus, den geisterfüllten Propheten, war der Fokus seines Lebens und seiner Beziehungen die Regentschaft Gottes. Das bedeutete, er war nicht, wie seine Nachfolger so oft waren, kirchenbezogen. Jesus war nicht kirchenbezogen? Seine erste Sorge galt nicht der Erhöhung der Mitgliederzahl seiner eigenen Bewegung oder Gemeinschaft. Vielmehr galt es, die Herzen der Menschen zu verändern, um so ihre Gesellschaft zu verändern. Das ist ja sonderlich. Also Jesus kam, um die Gesellschaft zu verändern, und kam nicht, um seine Gemeinde aufzurichten. Ich dachte, er war das Fundament der Gemeinde und dass die Toren der Hölle nicht gegen seine Gemeinde siegen würden. Ich dachte, die Gemeinde war wichtig. Steht es nicht geschrieben in Apostelgeschichte, dass an einem Tag 3000 Menschen zur Gemeinde hinzugefügt wurden? Und auf diesem Fels, auf dieser Aussprache, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Christus, der kommen würde, auf diesen Prinzipien soll die Gemeinde aufgebaut werden? Na, hier haben wir einen sozial denkenden Jesus. Hat er noch was zu sagen? Das ist es. Das ist der problematische Knackpunkt. Der christliche Dualismus hat den Unterschied zwischen Gott und der Welt so übertrieben, dass er nicht wirklich zeigen kann, wie die beiden eine Einheit bilden. Das ist ja noch mehr sonderlich. Mit anderen Worten, Christus und die Welt binden eine Einheit. Ich dachte, im Jakobusbrief stand geschrieben: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes? Also hier haben wir zwei Ideologien, die offensichtlich aufeinander prallen. Und diese Ideologien werden sich den Kopf stoßen hier am Ende. Aber er hat noch einen Beitrag. Keinen anderen Namen? Wirklich? Die Bibel sagt, da ist kein anderer Name, unter dem ich gerettet werden kann, außer Jesus Christus. Ach nein, nein. Theologisch können wir zeigen, dass das überhaupt gar nicht der Fall ist. Aber wo hat er studiert? Natürlich bei der Gregorianischen Universität in Rom. Eine gute jesuitische Universität. Und er definiert auch für uns, was es heißt, dieses gute menschliche Leben zu leben. Er schreibt: Kann ein Mensch gerettet werden? Das heißt, ein wahres menschliches Leben führen durch irgendeinen anderen Namen. Und dann zeigt er, wie es wohl geschehen kann. Ein menschliches Leben leben. Geht es nur um diese Welt? Die katholische Kirche ist nur interessiert, in wer ihr gehorcht in dieser Welt. Gibt es keine höhere Macht? Dein Wille geschehe im Himmel so auch auf Erden? Angeblich nicht. Jetzt wollen wir mal sehen, wohin das führt. Und das ist eine ganz wichtige Sache für die Zeit, in der wir leben. Hier ist das Enzyklikel von Laudato Si. Ich will nicht das ganze Enzyklikel studieren. Ich will nur einige Höhepunkte besprechen. Gelobt seist du, mein Herr, sang der heilige Franziskus von Assisi. In diesem schönen Lobesang erinnert er uns daran, dass unser gemeinsames Haus wie eine Schwester ist, mit der wir das Leben teilen, und wie eine schöne Mutter, die uns in ihre Arme schließt. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Die internationalen Verhandlungen können keine namhaften Fortschritte machen aufgrund der Positionen der Länder, die es vorziehen, ihre nationalen Interessen über das globale Gemeinwohl zu setzen. Also dieser Nationalismus, der muss verschwinden, es muss ein Gemeinwohl gegründet werden. Und was ist dieses Gemeinwohl und was steckt dahinter? Während dieses Enzyklika erarbeitet wurde, hat die Debatte eine besondere Intensität erlangt. Wir Gläubigen dürfen nicht aufhören, Gott um das positive Vorankommen in den aktuellen Diskussionen zu bitten, damit die kommenden Generationen nicht unter den Konsequenzen fahrlässiger Verzögerungen leiden müssen. Also es muss jetzt geschehen. Das Universum entfaltet sich in Gott, der es ganz und gar erfüllt. So liegt also Mystik in einem Blütenblatt, in einem Weg, im morgendlichen Tau, im Gesicht des Armen, ihm in allen Dingen zu begegnen. Also was für ein Gott dient Papst Franziskus hier? Er dient einem pantheistischen Gott, ein Gott, der in allem ist, ein Gott, der ein Geist ist in allem. Also hat dieser Gott natürlich Menschen nötig, die bestätigen oder erzwingen, was gut und was moralisch ist, denn das ist kein persönlicher Gott. Das Wort Gottes gilt für nichts. Das Wort des Menschen gilt für alles. Der Papst wird entscheiden, was gut und was richtig ist und wie man sich zu verhalten hat. Denn wer kann einem pantheistischen Gott auf einer persönlichen Ebene begegnen? Die Dreieinigkeit in der katholischen Lehre ist eine pantheistische Dreieinigkeit, eine diffuse Gottheit, die in allem besteht. Es ist eine Art Panentheismus, da sind wohl Persönlichkeiten, mit denen man reden kann, aber Gott ist in allem. Die Bibel redet von einem persönlichen Gott, einem persönlichen Gott, der Mensch wurde, mit dem ich mich identifizieren kann. Aber hier diesen pantheistischen Gott, zu dem kann man keine Beziehung haben. Wie der heilige Bonaventura lehrte, die Kontemplation ist umso vollkommener, je mehr der Mensch die Wirkung der göttlichen Gnade in sich verspürt oder auch je besser er versteht, Gott in den äußeren Geschöpfen zu begegnen. Also Gott ist in allem. Und dann in Artikel 237 seiner Laudato Si, am Sonntag hat die Teilnahme an der Eucharistie eine besondere Bedeutung. Dieser Tag wird wie der jüdische Sabbat als ein Tag der Heilung der Beziehungen des Menschen zu Gott und zu sich selbst, zu den anderen und zur Welt gewährt. Also hier ist ein Tag, der der Welt gewährt wird. Ich dachte, der Sabbat ist für den Menschen geschaffen und ist der Tag des Herrn. Er wird dem Herrn geweiht. Also hier haben wir ein totales Umdenken. Und was hat der Sonntag mit Klimawechsel zu tun? Das frage ich mich. Es wird ja noch besser. Außerdem kündet dieser Tag die ewige Ruhe des Menschen in Gott an. In dieser Weise besteht die christliche Spiritualität den Wert der Muße und des Festes ein. Es geht nicht um ein bloßes Nichtstun, sagt es. Es handelt sich um eine andere Art des Tuns, die einen Teil unseres Wesens ausmacht. Das Gesetz des wöchentlichen Ruhe schrieb vor, am siebenten Tag keine Arbeit zu tun. Aber der Sonntag ist ja nicht der siebente Tag, ist ja der erste Tag der Woche. Damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen. Also was erlaubt wird an diesem heiligen Sonntag, ist Sport und geistliche Aktivitäten. Die Ruhe ist eine Ausweitung des Blickfeldes, die erlaubt, wieder die Rechte der anderen zu erkennen. So strahlt der Tag der Ruhe, dessen Mittelpunkt die Eucharistie ist, sein Licht über die ganze Woche aus und motiviert uns die Sorge für die Natur und die Armen zu eigen zu machen. Also dieser Tag ist absolut notwendig in dem Kampf gegen Klimawandel. Maria, die Mutter, die für Jesus sorgte, sorgt jetzt mit mütterlicher Liebe und mit Schmerz für diese verletzte Welt. In den Himmel erhoben ist sie Mutter und Königin der ganzen Schöpfung. Also ein Enzyklikel über Klimawandel. Und der Sonntag ist da drin. Sport ist da drin. Maria-Verehrung ist da drin. Die Erde als Göttin zu betrachten, ist da drin. Und das soll der Kern werden für die ganze Klimadebatte. Da steckt also mehr dahinter als nur das Klima. Denn was hat Maria mit dem Klima zu tun? Und nach Bibel schläft Maria und ist überhaupt nicht im Himmel und noch weniger die Königin in diesem Augenblick. Also wieder machen wir uns zum Narren, schreibt die New York Times. Vielleicht ist es an die Zeit, einen nationalen Sabbat zu erklären. Vielleicht ist es an der Zeit, Abstand zu nehmen von der Skandalsucht und festzustellen, wer wir jetzt sind. Also komm, wir hören auf mit diesen Dingen. Komm, wir denken über diese Dinge. Komm, wir hören auf mit Kampf untereinander, denn das sind große Dinge, über die wir reden müssen. Wir brauchen nicht alles darüber zu lesen. Johannes 8. Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Ich denke, Jesus könnte heute genau das Gleiche sagen. Markus 7, denn von ihnen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Und dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Die Bibel spricht das Herz an. Das Papsttum spricht das Äußerliche an. Will dem Menschen Vergnügen geben, damit er nicht ins Innere hineinschaut. Papst Franziskus ermutigt die Teenager-Klimaaktivistin Greta Thunberg, ihren Kampf fortzuführen. Jetzt hat er verschiedene Quellen, die behaupten, dass die Beziehungen von Greta Thunberg nicht nur oberflächliche Beziehungen sind, sondern in den höchsten Gremien derjenigen verbunden ist, die mit dem Papsttum sehr eng verbunden sind. Und wir wissen, dass sie eine Fürsprecherin wurde für diese Klimawechseldebatte. The Guardian berichtet, dass sie vor den Parlamenten der Welt spricht. Und vor der UNO hat sie gesprochen. Und Parlament der Weltreligionen schreibt über dieses Klimathema, dass das zentrale Thema der Religionen werden sollte. Faith and Climate Webinar und die 10 grünen Gebote von Laudato Si, also die Weltreligionen. Und wer ist denn da beteiligt bei diesen Weltreligionen? Wer sind die Sprecher? Weil dieser Sprecher ist Father Jostrom Isaac und der kommt von der päpstlichen Universität Salesiana in Rom. Also das Papsttum ist betroffen. Diese Dame war eine Rabbinerin, also das Judentum ist drin betroffen. Hier haben wir Muslimen, die daran beteiligt sind. Also das Klimawechselthema ist ungeheuer wichtig. Die 10 Gebote von Laudato Si. Und das ist veröffentlicht, nachdem Laudato Si natürlich die Welt sah. Und es wurde geschrieben von diesem Father Jostrom und einer der größten Experten der Kirche für dieses Dokument. Also dieses Dokument wird weltweit diskutiert. Wenn Papst Franziskus mit seinem Beharren recht hat, dass die Lösung für unsere Umweltprobleme nicht nur durch technokratischen Ansätzen der Regierungen und Einrichtungen gefunden werden können, sondern auch in den gemeinsamen, umfassenden und wohlüberlegten Annahme unserer Verantwortung, dann ist Father Jostroms Buch genau das, was wir in dieser Zeit brauchen. Die 10 Gebote für Klimawechsel. Also wir brauchen geistliche Blickwinkel, ist jetzt die Zeit der Umweltdiskussion. Nummer 2, die Armen sind unverhältnismäßig von Klimawandel betroffen. Ich verstehe nicht, warum die Armen etwas anderes spüren als die restliche Welt. Atmen die anders oder wie funktioniert das? Weniger ist mehr. Rein katholisches Denken. Weniger ist mehr. Nimm weg von denen, die haben und verteile es so, dass die anderen ein Wohlgefühl daraus bekommen. Können wir vielleicht mehr Fußballstadions bauen, damit die Massen dahin gehen können und den letzten Pfennig, den sie noch haben, auch noch verlieren, aber wenigstens glücklich da rauskommen, weil irgendeiner einen Ball in ein Tor hineingeschossen hat? Weniger ist mehr. Die katholische Soziallehre beinhaltet jetzt auch umweltrelevante Lehrthemen. Also es ist rein katholische Lehre, aber versteckt in dieser Lehre ist der Sonntag, versteckt in dieser Lehre ist die Anbetungsform der katholischen Kirche. Dann ging es zum G20, Interfaith Forum in Japan 2019. Die Sprecher waren religiöse Menschen, Politiker, und gegenwärtig waren zahlreiche Vertreter von jesuitischen Instanzen. Es waren auch von der Sportwelt Menschen da und natürlich von der Ökumene und von den Weltreligionen. Und das Klimawechsel war eins der Hauptthemen. Das G20 Interfaith Forum ist eine Plattform, um den Grad und die Effektivität des religiösen Inputs zu steigern und einen verschärften Fokus auf die Wertigkeit globaler politischer Themen zu schaffen, weil es globale Führungspersönlichkeiten und Fachleuten aus Religion, Gesellschaft, Regierung, Wissenschaft zusammenbringt. Und das Hauptthema: Schutz der Erde. Das Parlament der Weltreligionen nimmt dieses Thema auf und schreibt: Botschaften von Papst Franziskus und seiner Allerheiligkeit Bartholomäus wurden vorgetragen und Klimawechsel war ein zentrales Thema. Verpflichtung zum Handeln für den Frieden und Zusammenarbeit mit Religionsvertretern samt einer Neugestaltung der Rolle der Religion in Konflikt und Polarisierung. Kirche, und Staat. Das Bild des Tieres wird aufgerichtet und die Ideologie, die dahinter steckt, eine päpstliche Ideologie. Interessant, nicht nur religiös beeinflusst, sondern auch säkular. Mit anderen Worten, Klimawechsel betrifft natürlich nicht nur die religiösen Menschen, sondern auch die säkularen Menschen. Natürlich nach ihnen die Armen mehr als die Reichen. Die haben solche sonderlichen Gedanken. Wir brauchen nicht alles lesen. Staatliche Einschränkungen der Religion nehmen weltweit zu. Die Religionen müssen beherrscht werden. Sie dürfen nicht mehr so sich verhalten wie in früheren Jahren. Das Gemeinwohl muss geschützt werden. Matthäus 28, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn das Allgemeinwohl überwiegend wird, dann wird dieser Satz nicht mehr ausgeübt werden. Also hegelische Dialektik treibt die Menschheit zum ultimativen Ziel. Was heißt das? Wie soll die Menschen wie Schafe in eine Richtung gebracht werden, damit sie dieses Denken auch in sich aufnehmen? Todd Starnes, ich saß in der ersten Reihe bei Trumps Rede zur Lage der Nation. Ihr werdet mir nicht glauben, was ich sah. Also hier kam ein Schwung zur Rechten, wo die Religion wieder mit in dieses Argument und in die Diskussion einbezogen wurde. Vor einigen Tagen sorgte ich für einigen Wirbel, als ich auf Fox News at Night sagte, dass es etwas Böses in der Demokratischen Partei gebe. Also haben wir hier zwei Ideologien, eine säkuläre Ideologie und eine religiöse Ideologie. Und die beiden prallen jetzt aufeinander. Vielleicht sollten Sie sich überlegen, Ihre weißen Anzüge und Deckmäntel gegen Sacktuch und Asche einzutauschen. Und wenn wir die Welt weiter betrachten, im restlichen Europa, da ist eine Bewegung nach rechts. Das Gleiche passierte in Europa, wo Rechtsparteien eine bedeutende Anhängergesellschaft gewonnen haben und in der Lage sind, für Europa maßgebliche Gesetze zu ändern. Welche Gesetze sollen denn geändert werden? Also hier wird berichtet, dass dieser Wirbel über die EU-Wahlen hat einen Zweck. Und die Macht, die das Parlament tatsächlich hat, besteht darin, dass sie Gesetze ändern können. Die EU-Kommission initiiert die Gesetze und dann kann das Parlament darüber debattieren und sie verändern. Deshalb wurden diese Parlamentswahlen sehr genau verfolgt. Sie hatte die höchste Wahlbeteiligung seit Jahren, über 50%. Jetzt sind das alles ganz neue Ideen, die hier erscheinen? Oder planen die das schon lange? Die Menschen denken, Donald Trump ist hier und hat eine ganz neue Idee in die Welt gesetzt. Hat er? Hier ist ein interessantes Video, ich habe das nicht zusammengestellt und wir sehen, ich gebe ja auch das Zitat, wo es herkommt, denn die fassen es recht gut zusammen und wir brauchen ja nicht alles wiederholen, was die Welt schon sich ausgedacht hat. So können wir hören mal diese Ansicht an. Es ist ein sehr interessantes Gespräch.
Genau jetzt bekennen Christen, dass Prophetie stattfindet, da eine israelische Organisation mit dem Prägen von Münzen angefangen hat. die eine 70-jährige Erfüllung Israels abbildet. Es zeigt die erneute Sammlung Israels, wobei alle Ehre dem Bild Donald Trumps gegeben wird, das sich vor König Kyros auf der Vorderseite der Münze befindet, sowie den erneuten, gebauten dritten Tempel auf der Rückseite. Die Münze selbst, gepaart mit der gegenwärtigen geopolitischen Situation, ist erschreckend, da dies tatsächlich zeigt, dass wir vor einer verheerenden Zeitperiode stehen, auch als Zeit des Endes bekannt. Etwas an dieser Münze erregte jedoch meine Aufmerksamkeit, nämlich das Bild Donald Trumps auf der Vorderseite, zusammen mit einer Taube, dem Symbol des Friedens, auf der Rückseite. Es erinnerte mich an die Zeit, bevor Trump gewählt worden war, als er Donald die Taube genannt wurde. Warum ist das so? Also damals, 1983, machte ein bekannter Fotograf namens William Couporn eine Aufnahme von Trump mit einer Taube, als er am Höhepunkt seiner Karriere war. Was hatte Donald Trump mit einer Taube zu tun, sodass dieses Bild entstand? Es ist schwer herauszufinden, aber es gibt eine Aussage von William Couporn. Mindestens zweimal, wobei er sagt, die Aufnahmen waren für eine Ausgabe des Manhattan Inc. Magazines. Er sagte auf time.com, ich habe Donald Trump zweimal fotografiert. Das ist mein Favorit. Trump bot gerade seine Dienste als Friedensvermittler zwischen den Israelis und den Palästinensern an. Später schrieb er dann in Tao-Style, er, Donald Trump, war 32, als ich dieses Foto 1983 machte. Bill erklärte, er versuchte damals gerade unabhängig ein Abkommen zwischen den Israelis und den Palästinensern auszuhandeln. Als in der Zeit der Präsidentschaft Trumps die ersten Schlagzeilen berichteten, dass er im Nahen Osten Frieden schaffen wollte, überraschte das viele. Viele dachten, Trump wollte sich damit energisch, sogar rücksichtslos als Hauptvermittler darstellen, der versucht, Frieden im Nahen Osten herbeizuführen, wobei es vielen nicht bewusst ist, dass Trump das schon sehr, sehr lange im Sinn hatte. Um genau zu sein, schon über 35 Jahre. Während viele denken, dass Trump die Präsidentschaft überraschenderweise und zufällig erlangt hat, einfach durch eine Abfolge von Ereignissen im geopolitischen Bereich, sprechen viele besondere Dinge dagegen. Es gibt beispielsweise einige vorausschauende Programmgestaltungen über eine Präsidentschaft Trumps in Cartoons, wie bei einer Folge der Simpsons aus dem Jahr 2000 mit dem Titel Barts Blick in die Zukunft oder dieser unheimlich genaue Heavy-Metal-Cartoon The Wall von Peter Cooper vom Juli 1990, der sogar eine Trump-Mauer vorhersagt. Aber noch beunruhigender ist Trumps unmittelbare Verflechtung mit dem Weißen Haus schon in den frühen 1980ern, was sich auf dem Foto mit der Taube bezieht, das ich schon vorher gezeigt hatte. Das Foto wurde in einer Ausgabe des Manhattan Inc. Magazines verwendet, das den Titel Donald Trumps ultimativer Deal trug. In diesem Magazin erklärt uns Donald, wie er die weltweite Verbreitung von Atomwaffen lösen kann. Was an diesem Artikel so schockierend ist, wie schon erwähnt, Trumps Aussage, dass er schon seit den frühen 80ern ununterbrochen in enger Verbindung mit dem Weißen Haus stehe. Genauso wie sein Plan, mit dem er die Welt entwaffnen würde. Mit der Erwähnung seiner Verbindung mit dem Weißen Haus erklärte er, damit befasse ich mich auf höchster Ebene, sagte er, mit Leuten in Washington, im Weißen Haus. Es stünde zu viel für ihn auf dem Spiel, um bei dem Thema eine falsche Darstellung in der Öffentlichkeit zu riskieren, wobei das Thema die Verbreitung von Atomwaffen war. Zusammenfassend erklärte er, wobei er sich auf den Rest der Welt außerhalb der USA und Russlands bezieht, die meisten dieser Länder an der nuklearen Schwelle werden in der einen oder anderen Form von der USA oder der Sowjetunion beherrscht. Zwischen dieser beiden Ländern liegt die Macht, jeder anderen Länder zu beherrschen. So sollten wir unsere Macht zu wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen nutzen und sie nutzen ihre Macht zu Vergeltungsmaßnahmen und damit werden wir beide miteinander verhindern, dass das Problem auftritt. Also ist Trumps Lösung eine Partnerschaft mit Russland, um andere Länder erfolgreich davon abzuhalten, sich Atomwaffen zu verschaffen. Abgesehen von einer Zusammenarbeit mit Russland, was waren seine genauen Pläne? Er bezog sich weiter auf andere Länder und sagte, vielleicht sollen wir ihnen etwas anbieten. Ich meine, man sollte so nett wie möglich beginnen. Man übt so viel Druck aus, wie nötig ist, bis man das Ziel erreicht hat. Man fängt damit an, ihnen zu erklären, schaffen wir das doch ab. Wenn das nicht funktioniert, dann kürzt man Hilfen und mehr Hilfen und dann noch mehr. Man tut, was immer notwendig ist, damit diese Leute Ausschreitungen auf der Straße haben, sie kein Wasser bekommen können, sie kein Verbandszeug bekommen können, sie nichts zu essen kriegen, weil es nur damit funktioniert mit den Menschen und Ausschreitungen. Trump ist in diesem Interview so dreist, dass er sich sogar für Sanktionen gegen Verbündete wie Frankreich ausspricht, da auch sie Atomwaffen haben. So sagt er, sie haben die Bombe, aber sie haben jetzt nicht die dazugehörige Abschussqualität, wie sie sie in 5 Jahren haben werden. Wenn sie das nicht aufgeben, und ich meine nicht Reduktion, und ich meine damit nicht einen Stopp, denn Stoppen ist bedeutungslos. Ich meine damit eine Herausgabe. Wenn sie das nicht tun, würde ich Sanktionen gegen dieses Land verhängen, die so stark, so unglaublich wären. Ende des Zitats. Also das sind Donald Trumps Gedanken vor 35 Jahren. Als er schon in enger Verbindung mit dem Weißen Haus stand, als er schon am Frieden mit Nahen Osten arbeitete und als er schon zumindest in Bezug auf eine Nuklearentwaffnung mit Russland zusammenarbeiten wollte, um den Rest der Welt zu kontrollieren und für Aufruhr zu sorgen durch Sanktionen und andere Mittel. Ist es nicht interessant, dass Donald Trump 35 Jahre nach diesen Aussagen Frieden im Nahen Osten anstrebt? Dass gegen ihn schon ermittelt wird wegen Geheimabsprachen mit Russland und er dazu auffordert, dass sie beide im israelisch-palästinensischen Frieden den Vorsitz führen sollen. So wie er vor 35 Jahren massive Sanktionen gegen Frankreich verhängen wollte, erklärt er heute, dass er gegen europäische Verbündete Sanktionen verhängen werde, wenn sie an ihrem Atomvertrag mit Iran festhalten. Auf mich macht es den Eindruck, als ob jemand Trump für dieses Ereignis schon fast 4 Jahrzehnte herangezogen hat. Und 2 Dinge auf seinem Weg spiegeln das wider, was er gerade aktiv betreibt. Ich finde es witzig, dass einige wahrscheinlich denken, dass ich ein Liberaler bin, der Hillary liebt, wegen meiner Haltung zu Donald Trump. Aber damit liegen sie völlig falsch. Ich bin in Wirklichkeit ein konservativer Christ mit einer Predigt über den menschlichen Charakter sowie biblische Prophetie. Nach meinem Verständnis ist die Präsidentschaft Trumps kaum ein Fehler oder Zufall. Vielmehr scheint der Ursprung des ganzen Fokus auf Trump, Russland und den Vereinigten Staaten in einem Plan zu liegen, den Trump vor fast 4 Jahrzehnten hatte. Es scheint, als ob die USA und Russland stetig auf einen Krieg zustreben. Könnte das hegelische Dialektik sein? Könnten die zwei in Wirklichkeit nicht für die gleichen gemeinsamen Ziele des Tiersystems arbeiten, nur von den entgegengesetzten Enden des Spektrums? Bei allem, was sie entscheiden, müssen sie zugeben, dass die Parallelen von damals und jetzt ziemlich erstaunlich sind. Und das ist Mike's On Point Preparedness. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bitte abonnieren Sie und geben Sie ein Like. Gottes Segen.
Hier ist noch ein Video von Donald Trump, als er knapp über 30 war, wo er mit Oprah Winfrey redet und genau das Gleiche sagt. Und genau das, was sie vorhergesagt haben, schon vor 40 Jahren, wird genau jetzt implementiert.
So, diese ganzen Promis, weil es doch das Eröffnungskonzert war, waren alle möglichen Promis da, sehr, sehr berühmte Leute, die dort hereinkamen und Platz nahmen. Aber als sie Platz nahmen, bekamen sie den lautesten Applaus. Die Menschen standen sogar auf, schrien und jubelten, als sie reinkamen. Warum ist das so? Worin liegt diese Faszination?
Naja, vielleicht sollte ich ein Rockstar sein.
Ja, die dachten vielleicht, sie machen den Moonwalk.
Der war wirklich großartig, das muss ich schon sagen. Naja, also ich weiß nicht wirklich, warum. Ich wünschte, ich könnte es genau festmachen und Ihnen sagen, warum. Aber ich denke, ich habe in New York gute Arbeit geleistet. Auf eine gewisse Weise habe ich etwas Gemeinnütziges getan und der Trump Tower ist ein solcher Erfolg geworden. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Der Trump Tower ist zur größten Attraktion in New York geworden. Und ich denke, die Leute anerkennen, dass die Menschen in New York richtig stolz darauf sind.
Sie sind also so eine Art Volksheld geworden. Also ich habe in der Zuschauerliste gelesen, dass hier ein Geschäftsmann ist. Sie können ja später mit ihm reden. Der nach New York gefahren ist und sich einfach neben ihr Gebäude stellen wollte und hoffte, dass die Sperre weggetan würde. Ja, er ist im
Stimmt das wirklich? Ist er hier unter den Zuschauern? Den müssen wir
also
finden.
Wie erklären Sie sich das? Gibt es dafür überhaupt eine Erklärung?
Ich glaube, dass man sich zu einem großen Teil sein Glück selbst schafft. Dieses Wort Glück ist ein sehr wichtiges Wort, aber man kann schon dabei mithelfen, sich sein eigenes Glück zu schaffen. Mir ist es schon sehr oft passiert, wenn ich auf der Straße lief, dass Menschen mich berührt oder mich gegriffen haben. Früher kränkte mich das. Ich bin eher ein privater Typ. Und da dachte ich mir, boah, das ist ja schrecklich, wenn sie da einfach jemand so leicht auf den Arm schlägt und wenn sie nur die Straße entlang gehen. Aber mittlerweile fühle ich mich geehrt, weil die Menschen nach etwas suchen. Aber ich denke, das hilft so nicht, sondern man muss schon selbst rausgehen und wirklich hart arbeiten und gut sein. Man muss schon die Fähigkeiten haben, selbst zu handeln.
Sie hatten letztes Jahr eine ganzseitige Anzeige in größeren amerikanischen Zeitungen und darin die US-Außenpolitik kritisiert. Was würden Sie anders machen, Donald?
Ich würde unsere Verbündeten, vergessen Sie erstmal die Feinde, mit Feinden können Sie ja nicht so einfach reden. Ich würde unsere Verbündeten ihren gerechten Anteil zahlen lassen. Wir sind eine Schuldnernation. In den nächsten Jahren wird in diesem Land etwas passieren, weil sie nicht laufend 200 Milliarden verlieren können. Und doch lassen wir Japan einfach herein und hier den Markt mit allem überschwemmen. Das ist kein fairer Handel. Wenn Sie jetzt nach Japan gehen und dort versuchen, etwas zu verkaufen, das können Sie vergessen, Oprah. Das ist fast unmöglich. Die haben zwar kein Gesetz gegen so etwas, aber die machen das unmöglich. Die kommen hierher, verkaufen ihre Autos, ihre Videorekorder, da gehen unsere Firmen in die Knie. Und hey, ich habe riesigen Respekt vor den Japanern. Sie können schon Respekt haben vor Leuten, die sie in die Knie zwingen, aber die zwingen unser Land in die Knie. Und Kuwait, da leben sie wie die Könige. Die ärmsten Leute in Kuwait leben wie die Könige und doch zahlen sie nichts dafür. Wir ermöglichen es ihnen, ihr Öl zu verkaufen. Warum zahlen sie nicht 25% von dem, was sie verdienen? Das ist
für mein Empfinden reden Sie wie ein Politiker, ein Präsident. Und ich weiß, dass Menschen Sie schon gefragt haben, ob Sie sich nicht aufstellen lassen würden. Würden Sie das jemals tun?
Wahrscheinlich nicht, aber ich bin müde, es mit anzusehen, wie das Land abgezockt wird.
Also warum nicht?
Also ich denke, dass ich Lust dazu habe und ich mag, was ich tue. Es gefällt mir wirklich.
Ist ja auch nicht gut bezahlt.
Nein, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, wahrscheinlich nicht. Aber ich bin es wirklich nur müde, mit anzusehen, was mit diesem Land geschieht. Und wenn es so schlimm wird, dann würde ich es nicht ganz ausschließen, weil ich es wirklich satt habe, mit anzusehen, was mit diesem Land geschieht. Während wir andere wie Könige leben lassen und wir nicht.
Was denken Sie von dem Präsidentschaftswahlkampf, wie er sich jetzt abzeichnet?
Naja, es wird sehr interessant und ich denke, dass wahrscheinlich George Bush einen Vorteil hat, was die Wahlen betrifft. Weil die Menschen wahrscheinlich glauben, dass er diesen kleinen Vorteil hat, was das Einkommen betrifft. Aber ich denke auch, dass Jesse Jackson stolz sein kann und ich denke, dass Michael Dukakis und auch George Bush ganze Arbeit geleistet haben. Sie sind irgendwie alle halbe Außenseiter, einschließlich George Bush und so wie sie bis jetzt rausgekommen sind, und ich denke, dass auch alle Leute um diese drei herum sehr stolz auf die Arbeit sein können, die sie geleistet haben.
Sie haben gesagt, wenn Sie kandidieren würden, dass Sie dann gewinnen.
Naja, also ich sage Ihnen, warum ich nicht verlieren würde. Ich habe noch nie in meinem Leben verloren. Und ich denke, wenn ich mich dazu entschließen würde, dann wäre ich geeignet zu sagen, dass ich eine Riesenchance hätte. Ich weiß nicht, wie es mit den Zuschauern ist, aber ich denke, dass die Menschen es satt haben, mit anzusehen, wie die Vereinigten Staaten abgezockt werden. Und ich kann nicht alles versprechen, aber ich kann Ihnen sagen, dieses Land würde einen Riesenhaufen Geld von den Leuten bekommen, die sich 25 Jahre lang von diesem Land bereichert haben. Es würde nicht mehr so sein, wie es bisher war. Glauben Sie mir.
Auch interessant, die New York Times berichtet: Geheimnisvolle Bilderberg-Treffen lockt Pompeo und Kushner. Das wird nicht irgendwo in einer Ecke getrieben hier. Das ist im öffentlichen Raum. Sie sind alle daran beteiligt. Es ist eine Bewegung, die schon lange voraus geplant wurde. Trump: Wenn kein Deal zwischen Israelis und Palästinern während meiner Amtszeit zustande kommt, wird es nie geschehen. Das hat er ja schon vor 40 Jahren geplant. Das ist also nichts Neues. Das ist nicht plötzlich eine neue Welle. Auch schreibt er nicht nur über dieses Deal, woran sie arbeiten, sondern auch an die Entwaffnung. Und vor 40 Jahren hat er ja schon gesagt, dass alle Länder die Waffen, die Kernwaffen entfernen müssen. Und er hat sogar gesagt, dass Länder wie Frankreich, die auf der gleichen Seite stehen, wenn die nicht gehorchen, dann kommen Sanktionen so streng, dass sie nicht anders können. Also das ist kein Zufall, dass er der Mann ist, der über diese Dinge redet. Und Papst Franziskus hat es ja schon geschrieben in seinen Enzykliken und die früheren Päpste. Donald Trump ist jetzt der erste amtierende US-Präsident, der nach einem Treffen mit Kim Jong-un im Sperrgebiet, das die beiden Koreas trennt, einen Fuß nach Nordkorea gesetzt hat. Er wurde ja die Taube genannt. Er soll ja diese Ordnung herbeibringen. Und da haben wir diese beiden Gedanken, diese extremistischen Gedanken von der Rechten und der Linken, die aufeinander prallen. Und endgültig wird da eine Synthese kommen, wo sie sich einigen, dass sie sich nicht so viel länger bekämpfen wollen. Trumps Iran-Strategie des maximalen Drucks schürt Kriegsängste. Das haben sie ja schon vor 40 Jahren geplant, wie wir gesehen haben. Also die Welt muss jetzt in eine bestimmte Ordnung hineingezwungen werden. Gleichzeitig schenkt der Papst 500.000 Dollar, sodass die Leute in diesen Massen nach Amerika kommen können. Donald Trump baut eine Mauer und der Papst sagt, nein, die Mauer muss fallen. Es scheint, als ob sie sich bekämpfen. Nein, das ist eine Ideologie der hegelischen Dialektik, wo sie einander aufreiben, bis es zur endgültigen Synthese kommen. Sie spielen das Spiel ausgezeichnet. Die New York Times berichtet, das Weiße Haus reißt die Trennmauer zwischen Kirche und Staat ein. Diese Trennmauer muss verschwinden. Der säkuläre Staat sagt nein. Der religiöse Staat sagt ja. Also diese Trennmauer muss verschwinden, so dieser Bericht. Und dann gründen sie eine Organisation. Jeff Sessions ist dafür verantwortlich, kündigt eine Arbeitsgruppe für religiöse Freiheit an, um gefährlichen Säkularismus zu bekämpfen. Also hier ist dieser Kampf zwischen Säkularismus und dem religiösen Denken. In einer unerschrockenen Rede, die beim Spitzentreffen für religiöse Freiheit im Justizministerium gehalten wurde, charakterisierte Sessions die Arbeitsgruppe als notwendigen Schritt, um die derzeitigen Kräfte des Säkularismus entgegenzutreten. Eine gefährliche Bewegung, die von vielen nicht wahrgenommen wird, fordert gerade jetzt unsere große Tradition der religiösen Freiheit heraus und hüllt sie aus. Und dann, nach seiner Rede, übergibt er das Pult dem katholischen Bischof. Wir sind an dem Punkt, sagt er, wo Gerichte in Moralität haben, die nicht die Grundlage für das Gesetz sein kann. Es muss sich etwas ändern. Die menschliche Moralität ist am Zerbröckeln. Eine Freiheit, wie er stark betonte, im vorrangigen christlichen Vorrecht sein. Also wie funktioniert das, dieser hegelische Dialektismus? Die Linken. Jesuit soll als Hauschaplain im neuen Kongress bleiben. Also der neue Kongress ist liberal. Und wer ist der Hauschaplain? Ein Jesuit. Angeblich, weil er so liberal ist, wollten die Konservativen ihn rausschmeißen, so wie Paul Ryan. Aber die Liberalen haben gesagt, nein, der bleibt. Also ein Jesuit ist der Hauschaplain von den Liberalen. Und wofür steht er? Er ist pro-LGBT und so weiter. Er ist super liberal. Und dann die Partei, die linke Partei, ja, die wird ja dargestellt als gottlos. Also vielleicht muss sie etwas mehr göttlich werden. Also wollen sie einen Aufstieg einer religiösen Linken? Also Gottproblem? Die Partei soll ein bisschen mehr göttlich werden. Bisschen näher rücken, bisschen näher rücken. Interessant, Fox News. Nach der letzten Wahl, die Demokraten gewonnen hatten, lautet die Überschrift bei einer Tagung, Demokraten pfeifen Gott von der Bühne. Und dieses Bild können sie sich nicht erlauben, also näher rücken. Und dann kommen die Evangelisten und die Kenner über diese Dinge und die Verfassung und sie haben einen Meinungsaustausch über die Verfassung in den Vereinigten Staaten. Wollen Sie die Geschichte neu schreiben? Sie sagen, wurde Amerika als christliche oder säkuläre Nation gegründet? Die ganze Rebellion gegen König George basierte auf den unveränderlichen Gesetzen Gottes. Dieses Land war auf judäa-christlichen Prinzipien gegründet. Also diese Prinzipien müssen zurückkommen. Kirche und Staat muss zurückkommen auf der religiösen Ebene. Jetzt, wie bringen wir den Säkularismus herein? Klimawandel. Das ist brillant, wie das getan wird. Also die Linken haben die Jesuiten an ihrer Seite. Wie steht es jetzt mit den Rechten? Hier ist Donald Trump beschäftigt, um ein Dokument zu unterschreiben. Und wer steht hinter ihm? Diese Person und diese Person. Ja, was machen denn die da? An der einen Seite sind sie super liberal und an dieser Seite sind sie super konservativ. Sie haben das Kreuz um sich, sie haben Maria-Bilder um sich und sie stehen ganz nah an Donald Trump. Also wenn wir das versuchen, ein bisschen zu vergrößern, dann sehen wir, dass das Kreuz, was sie hier haben, ist dieses hier, wo eine Person so steht, der angebliche gute Hirte, so wie Osiris immer stand, und der andere hat ein Maria-Bild. Jetzt dieses Kreuz ist das Kreuz, das Franziskus sich aneignete, als er Papst wurde, oder was er behielt. Und hier haben wir es. Und was heißt das? Das ist natürlich nicht Jesus Christus, der da steht, sondern das ist Osiris. Der stand so. Ein X ist ein altes Symbol für Veränderung oder Transformation. In der Kunst des Mittelalters und der Renaissance, lange mit dem Kommen des Messias verknüpft, der alles neu machen wird. Und das kommt von Jim Tressner, 33 Grad, Scottish Rite Journal. Also ein okkultes Symbol der Erneuerung, wo die Kirche wieder die Macht über das Volk ausüben würde, so wie Osiris es über Ägypten ausübte. Hier ist ein Zitat von Ellen White. Die Zeit, in der der Mensch geprüft wird, ist nicht mehr fern. Die Heiligung des falschen Sabbats wird uns dann aufgezwungen werden. Ein Weltstreit zwischen den Geboten Gottes und den Geboten der Menschen wird entbrennen. Also diese Diskussion haben wir jetzt in der Welt. Und Laudato Si hat diese Menschensatzungen im Gegensatz zu Gottes Gesetz in sich verbunden. Drangsal und Verfolgung wird auf alle kommen, die sich treu im Gehorsam gegen Gottes Wort weigern, den falschen Sabbat zu heiligen. Zuerst wird versucht, es attraktiv zu machen, so wie der König von Babylon es mit der Macht der Musik und äußerem Pomp versuchte. Wenn die von Menschen erdachten und von den Satan inspirierten Anreize fehlschlagen, die Menschen veranlassen sollen, das Bild anzubeten, werden die hungrigen Flammen des Feuerofens bereitstehen, sie zu verschlingen. So wird es auch jetzt kommen. Das Papsttum übte seine Macht aus, um Menschen zu zwingen, ihm gehorsam zu sein. Und es wird das auch weiterhin tun. Wir brauchen die gleiche Gesinnung, die sich in Gottes Dienern im Konflikt mit dem Heidentum zeigte. Dieser Konflikt ist am Kommen. Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist die Geduld der Heiligen. Die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus Christus. Ich glaube, wir stehen kurz vor dem letzten Konflikt, wo Menschensatzungen, Menschenideologie, griechische Philosophie, der Leib des Tieres, des Systems, des katholischen Denkens und Sozialdenkens in Konflikt geratet mit Gottes Wort. Und es wird Menschen geben, die sagen, wir stehen zu Gottes Wort, und es wird die Massen geben, die sagen, nein, wir stehen bei den Prinzipien dieses Gemeinwohls. Möge Gott uns die Kraft geben, um einen richtigen Entschluss zu machen. Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu. Amen.